Musst lesen, kannst du hören.
Der Kinderbuch-Podcast von Kerstin Poppendick.
Das ist ein Podcast für alle, die sich für Kinderbücher interessieren. Hier bekommt ihr jede Menge Buchtipps und hört Interviews mit Büchermenschen. Und einmal wird es in diesem Jahr hier noch weihnachtlich. Heute stelle ich euch unter anderem Bücher von Juli C., Kirsten Boye und Renus Berbig vor. Und dazu hört ihr ein Interview mit Silke Lambeck. Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderbuch-Podcastes Musst du lesen, kannst du hören. Ich bin Kerstin. Mal so eine grundsätzliche Frage gleich zum Anfang. Kann man Weihnachtsbücher echt nur zur Weihnachtszeit lesen? Also meine ganz klare Antwort lautet, natürlich nicht. Quatsch mit Soße. Das, was viele Weihnachtsgeschichten ja ausmacht, ist diese magische Atmosphäre und der Beweis, dass am Ende doch eben immer die Liebe siegt und selbst der stieseligste Fieswurz das einsieht. Und diese Botschaft passt natürlich das ganze Jahr über, egal ob jetzt minus 5 Grad draußen sind oder plus 25. Ich lese jetzt seit, Oktober, Herbstferien, fast ausschließlich Weihnachtsbücher. Und ich kann euch versichern, zwischen Corona-Infektionszahlen, Trump-Wahnsinn und dem alltäglichen Chaos tut so ein Weihnachtsbuch sehr, sehr gut. Egal, ob ihr es euren Kindern vorlest oder es einfach nur für euch alleine lest. Grundsätzlich finde ich ja, dass wir Erwachsenen viel öfter Kinderbücher lesen sollten. Also einfach nur für uns. Aber das ist ein anderes Thema und dazu wird es auch demnächst noch eine eigene Podcast-Folge geben. Kommen wir zu meinem ersten Weihnachtskinderbuchtipp für heute. Alle Jahre wieder von Juli C. Da zieht natürlich schon alleine der Name der Autorin, Juli C. Meistens schreibt sie ja Romane für Erwachsene, aber auch Theaterstücke und Hörspiele zum Beispiel und manchmal eben auch Kinderbücher, so wie dieses jetzt hier. Ein wirklich ganz wunderbares Vorlesebuch, da könnt ihr euch echt aufs Vorlesen freuen. Das Buch geht los mit dem Heiligabend. Eigentlich ist alles vorbereitet bei den Zwillingen Lena und Josch. Also Wunschzettel geschrieben, gebastelte Sterne an den Fenstern, Plätzchen auf dem Tisch, alle Adventskalendertürchen sind offen und der Baum steht. Soweit so weihnachtlich. Das Christkind kann also kommen. Als die Kinder aber vorfreudig vom Weihnachtsspaziergang zurückkommen, ist da nichts. Keine Geschenke. Wie kann das denn sein? Ist dem Christkind da irgendwas zugestoßen, wurde es vielleicht aufgehalten, aber auch bei allen anderen Freunden war kein Christkind. Doch dann wurde in der Vogelschutzwarte, in der Lenas und Joschs Vater arbeitet, ein merkwürdiger großer Vogel eingeliefert mit einem verletzten Flügel. Also jedenfalls glaubt der Vater, es sei ein Vogel. Für Josch und Lena beginnt aber mit diesem komischen Vogel ein ganz außergewöhnliches Weihnachtsfest. Denn wahrscheinlich vermutet ihr es schon, dieser komische Vogel, den sie am Anfang noch den Trappatross nennen, so eine Kombination aus Trappe und Albatross, ist das Christkind. Und ich lese euch mal eine Stelle vor, die ich besonders schön finde. Also, ja, ich habe ja schon gesagt, der Flügel ist verletzt, der heilt dann im Laufe der Zeit wieder. Jetzt geht es darum, dass das Christkind wieder fliegen lernen muss. Und dafür haben die Kinder dem Christkind ein Trampolin besorgt. Und ganz offensichtlich hat das Christkind mit dem Trampolin viel Spaß. Also, wir sind auf Seite 58. Aber das Christkind wartet schon auf sie. Es will ihnen etwas zeigen. Es klettert auf das Trampolin, die Kinder stellen sich im Kreis auf. Das Christkind beginnt zu springen. Wahrscheinlich hat es die halbe Nacht geübt. Erst sind es normale Hüpfer, dann immer höher. Das Christkind breitet die Schwingen aus. Es schwebt. Der nächste Sprung noch höher. Die Flügel scheinen zu wachsen. Sie sind riesig. Sie tragen das Christkind hoch hinauf. Die Kinder legen die Köpfe in den Nacken. Alter, entfährt es Tom. Noch ein Sprung. Das Christkind bleibt so lange in der Luft, als wollte es gar nicht mehr herunterkommen. Glockenhell steigt sein Lachen in den Winterhimmel. Es strahlt, sein ganzer Körper leuchtet. Vielleicht liegt es daran, dass es der Sonne immer näher kommt. Benny weint. Auch Pia laufen Tränen über das Gesicht. Im Stillen sucht Lena ein Wort dafür, wie sie sich alle fühlen. Schließlich fällt es ihr ein. Ergriffen. Wir sind verdammt ergriffen, flüstert sie. Und hingerissen. Fügt Josch hinzu. Das ist eine ganz wundervolle, eine warme Geschichte, in der es um Mitgefühl geht, um Freundlichkeit, um Hilfsbereitschaft, um Liebe, also ja kurz um die eigentliche Bedeutung von Weihnachten. Und dazu passen die Illustrationen von Lena Hesse ganz perfekt. Sonst wird ja das Christkind gerne mal als ein Mädchen mit weißem Kleid und langen blonden Locken dargestellt. Hier in diesem Buch ist es ein Junge mit kurzen dunklen Haaren. Das ist zwar jetzt nur eine Kleinigkeit und vielleicht fällt es auch euren Kindern beim Vorlesen gar nicht auf, aber so wird ganz nebenbei mit Klischees ganz elegant gebrochen. Zu kurz war die Geschichte. Das ist meine einzige Kritik. Julie C. hat übrigens zu diesem Buch vor kurzem auch ein Interview im Deutschlandfunk Kultur gegeben und auf der Homepage des Senders könnt ihr euch dieses Interview auch immer noch anhören. Alle Jahre wieder. Geschrieben von Julie C., illustriert von Lena Hesse. Erschienen ist das Buch im Carlsen Verlag, empfohlen ab 5 Jahren und die 76 Seiten kosten 12 Euro. Noch eine warme, liebevolle Weihnachtsgeschichte. Damit machen wir jetzt weiter. Allerdings für etwas ältere Kinder. Das Weihnachtsmann-Projekt heißt dieses Buch von Silke Lambeck. Vielleicht kennt ihr ja Herrn Röslein oder die Mein Freund Otto-Bücher. Die hat ebenfalls Silke Lambeck geschrieben. Ach übrigens, ein Tipp für alle Mein Freund Otto-Fans. Ich habe gesehen, auf der Homepage von Silke Lambeck, da hat sie gerade eine Geschichte veröffentlicht. Otto und Matti feiern Weihnachten. Wenn ihr Lust habt, dann guckt doch mal bei Instagram nach Silke Lambeck. Da findet ihr dann auf ihrem Profil auch den Link zu der Geschichte und zu ihrer Website. Jetzt aber zum Weihnachtsmann-Projekt. Den Weihnachtsmann, den gibt es nicht. Mit dieser Hiobsbotschaft kommt Frieda irgendwann nach Hause. Frieda, das ist Pauls kleine Schwester. Und der hat die Lehrerin gesagt, dass die Geschichte mit dem Weihnachtsmann Quatsch wäre. Jetzt könnte Paul natürlich seiner Schwester sagen, dass die Lehrerin recht hat, denn ja, auch er glaubt nicht mehr an den Weihnachtsmann. Macht er aber nicht. Ganz im Gegenteil. Er will diesen Weihnachtszauber für seine kleine Schwester noch einfach eine Weile bewahren. Und er will Frieda beweisen, dass es den Weihnachtsmann sehr wohl gibt. Pauls Mitschüler, die finden das zwar größtenteils ziemlich lächerlich und machen sich über ihn lustig, aber Paul ist das egal. Zumal da ja auch noch Nele ist, die Paul toll findet und die ihm helfen will. Allein das ist schon eine ganz wundervoll stimmungsvolle Geschichte, aber dann gibt es da auch noch einen Bettler, der immer wieder auftaucht und der Geschichte genau die richtige Portion Weihnachtsmagie verpasst. Und wer so eine herzenswarme Weihnachtsgeschichte schreibt, der muss einfach total nett sein. Habe ich gedacht und habe Silke Lambeck gefragt, ob sie Zeit für ein Interview hätte. Und sie hat ja gesagt. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, Silke.
Sehr gerne, ich freue mich.
Bist du ein Weihnachtstyp oder andersrum? Natürlich bist du ein Weihnachtstyp. Die Frage ist aber, was für ein Weihnachtstyp bist du?
Ich bin der totale Weihnachtstyp, ehrlich gesagt. Ich liebe Weihnachten, ich liebe die ganze Zeit. Also ich finde, das ist ja so ein bisschen so eine magische Zeit. Und ich finde das herrlich, so einen Monat zu haben, wo man über alles so ein bisschen Glitzer drüber streuen kann.
Oh, das hast du schön gesagt. Wir sind beide ja Kolleginnen, wir sind beide Journalistinnen. Du arbeitest viel für Zeitungen, für Magazine und irgendwann hast du angefangen, Kinderbücher zu schreiben.
Genau, also für Zeitungen und Magazine arbeite ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe angefangen 2006 Bücher zu schreiben überhaupt. Das erste war ein Sachbuch, das habe ich mit einer Kollegin zusammengeschrieben von der Berliner Zeitung damals, Regine Zülker, über Frauen und die Kinderfrage. Und das nächste Buch war dann ein Kinderbuch, Herr Röslein. Das erschien 2007 und ist jetzt zum Glück von meinem wunderbaren Verlag Gerstenberg wieder aufgelegt worden. Genau, seitdem habe ich relativ regelmäßig mit Unterbrechungen auch neue Kinderbücher veröffentlicht. Und ja, es freut mich auch, dass die auf so viel Resonanz wieder getroffen sind in den letzten Jahren.
Weißt du noch, wie du die Idee hattest, ein Kinderbuch, also in dem Fall ja Herr Röslein, zu schreiben? Also war das einfach was, weil du so einen Gegensatz zu deinem ansonsten beruflichen Alltag setzen wolltest? Oder wie kam das?
Es war in dem Fall wirklich ein totaler Zufall. Ich habe ja viel als Reporterin gearbeitet und war dann auch unterwegs, was dann auch so ein bisschen kompliziert wurde bei uns. Und ich hatte dann auch Lust, mal was anderes zu machen, was so ein bisschen ruhiger. Also eine Freundin von mir war Kinderbuchautorin. Und sagte dann zu mir, der und der Verlag sucht gerade Freundschaftsgeschichten. Wollen wir mal zusammen was entwickeln und ein paar Freundschaftsgeschichten schreiben? Und dann habe ich angefangen, eine Geschichte zu schreiben von einem kleinen Jungen und einem alten Mann. Und dann habe ich ein Kapitel geschrieben und dann dachte ich, jetzt kann ich damit ja aber nicht aufhören. Also es war dann irgendwie klar, die waren jetzt in der Welt und auf der Welt. Und dann musste ich deren Geschichte erzählen. Und so kam wirklich dieses Buch zustande. Und als es dann da war, war auch klar, ich muss dann auch weiter erzählen. Also ich konnte mich eigentlich nicht von meinen Figuren trennen, was ja der Klassiker ist. Und habe dann Band 2 und 3 auch noch über Herrn Röslein und über Moritz geschrieben. So kam es zustande.
Und dann hast du 2011 das Weihnachtsmann-Projekt veröffentlicht.
Genau, das Weihnachtsmann-Projekt, also dass ich eine Weihnachtsgeschichte schreibe, war in der Tat damals die Idee von meinem Verlag, von meiner damaligen Lektorin Dorit Engelhardt, die leider gestorben ist schon vor ein paar Jahren, eine ganz tolle Lektorin, an die ich an dieser Stelle gerne nochmal erinnern möchte. Und Dorit hatte die Idee, dass ich ein Weihnachtsbuch schreibe, zusammen mit der Programmleiterin Nathalie Tornay von Bloomsbury. Und dann erschien das Buch bei Bloomsbury und ich hatte Riesenspaß daran, das zu schreiben, weil ich eben, wie ich gerade schon sagte, so ein riesiger Weihnachtsfan bin. Und es passte einfach super.
Und jetzt, weil du ja auch schon von Herrn Röslein sprachst, hat der Gerstenberg Verlag ja auch das Buch neu aufgelegt.
Das ist ganz wunderbar, weil beim Weihnachtsmann-Projekt, muss ich ehrlich sagen, blutete mir das Herz. Der Bloomsbury Verlag ist ja übernommen worden, irgendwann von einer großen Verlagsgruppe. Und meine Bücher wurden auch von einem Kinderbuchverlag innerhalb dieser Verlagsgruppe übernommen und die haben die Bücher vom Markt genommen. Im Falle des Weihnachtsmann-Projekts aus Versehen, was dann auffiel, als der erste Advent kam und die Bücher nicht mehr lieferbar waren. Da war ich wirklich total erschüttert und da hatte es das Buch erst ein Jahr gegeben. Also 2013 wurde das Buch schon wieder vom Markt genommen oder war vom Markt verschwunden, so muss man es eigentlich sagen. Und ich habe dann sehr damit gehadert, weil ich dieses Buch sehr mochte und habe mich wahnsinnig gefreut, dass Gerstenberg die Idee hatte, es wieder auf den Markt zu bringen, dass sie auch als Illustratorin wieder Barbara Jung genommen haben, die einfach gut passt, auch zu den Leuten, die die Otto und Matti Bücher gerne mochten. Und es ist jetzt eben auch ein bisschen im Stil dieser Otto und Matti Bücher illustriert. Ich finde, es hat einen tollen Hingucker-Titel. Und wir haben uns auch entschlossen, das Buch jetzt so zu lassen. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich es ein bisschen aktualisiere. Aber ich fand dann, es ist in sich stimmig und wenn man jetzt an einer Sache gedreht hätte, dann wäre es auch irgendwie komisch geworden. Insofern haben wir es so gelassen, wie es ist und es ist jetzt wieder auf dem Markt. Das freut mich total.
Ist doch auch eine total zeitlose Geschichte. Also ich wüsste ja auch gar nicht, was man da aktualisieren sollte.
Ja, weiß nicht. Also womöglich würde man heute keine Geschichte mehr schreiben, wo die Kinder keine Handys haben und sowas. Aber damals war es so und klar, also was die Weihnachtsgeschichte angeht, ist es eigentlich nicht von Belang. Das stimmt schon, ja.
Alles das, was für mich Weihnachten ausmacht, passiert in diesem Buch. Also es ist eine sehr warmherzige Geschichte, sehr liebevoll, so geheimnisvolle Sachen, die halt nicht wirklich logisch zu erklären sind, sondern eher dem Weihnachtszauber geschuldet sind. Und natürlich gibt es, wie es anders sein könnte, es anders sein, ein ordentlich Happy End. Und dazu eben all diese Charaktere in diesem Buch. Also nein. Aber andersrum, kennst du ein Weihnachtsbuch ohne Happy End?
Ja, vor allem kennst du ein Buch von mir ohne Happy End. Also ich schreibe immer Happy Ends, weil ich finde, Kinder verdienen das irgendwie. Also ich weiß, man kann das vollkommen anders sehen, aber meine Sorte Bücher hat ein Happy End am Ende. Mein Weihnachtsbuch darf auch ein Happy End sowieso haben. Genau.
Ich finde generell, also das Leben wird schon ernst und herausfordernd und so später genug. Ich finde, Kinderbücher sollen auch Happy Ends haben.
Also es gibt natürlich Geschichten, da muss man sagen, die haben nicht unbedingt ein Happy End, aber was sie immer haben sollten, finde ich, ist Hoffnung am Ende. Also ein Ausblick darauf, dass selbst wenn die Situation jetzt noch Mist ist, dass sie unter Umständen besser werden kann. Also das darf man Kindern auf jeden Fall gönnen.
Das stimmt. Was ich noch sagen wollte in diesem Buch, was ich halt auch ganz besonders fand, war, wie du diese Charaktere gezeichnet hast. Also da sind Paul und seine kleine Schwester Frieda, dann die teilweise lustig absurde Familie, also die Oma und die Tanten. Dann natürlich Nele, die mit Paul in eine Klasse geht, die ja auch so eine ganz besonders liebevolle Art haben, miteinander umzugehen. Und es gibt halt irgendwie kein Mobbing. Und obwohl am Anfang natürlich die Klassenkameradinnen von oder Kameraden von Paul ja schon sehr kritisch ihm gegenüber eingestellt sind, da ist halt seine kleine Schwester, der die Lehrerin gesagt hat, es gibt keinen Weihnachtsmann. Und das war so ein Punkt, der mich auch total wütend gemacht hat. Ich kenne das nämlich von einem Kindergartenfreund meiner Tochter. Da war das auch die Klassenlehrerin, die dem Jungen gesagt hat, es gibt keinen Weihnachtsmann. Und ich finde, Lehrer sind unglaublich wichtig und haben ganz, ganz viel Verantwortung und viele Sachen, die sie den Kindern beibringen. Aber das steht nicht einem Lehrer zu, dem Kind zu sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann.
Ja, das ist letzten Endes die Entscheidung, wie sehr man meint, Kinder mit allem in die Realität schmeißen zu müssen. Also natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, man lügt die Kinder nicht an, in Anführungsstrichen. Aber ich finde, es ist halt eine haarscharfe Linie zwischen ihnen noch eine gewisse magische Welt zu gönnen, solange es geht, und sie anzulügen. Also ich würde das nicht als Lüge bezeichnen und ich würde ihnen die magische Welt, solange es geht, gönnen. Sie sind sowieso in gewisser Weise in der magischen Welt. Also Kinder ticken ja komplett anders als Erwachsene. Und ich halte das gar nicht für nötig, die an jeder Stelle mit der Realität zu konfrontieren.
Ja, das stimmt. Wie war das eigentlich? Also ich kann dir sagen, wie es mir beim Lesen ging. Und da war es so, dass mir das Herz regelmäßig aufging und ich so ein Lächeln im Gesicht habe und man so glückselig einfach in dieser Geschichte drin war. Wie war denn das beim Schreiben für dich?
Das ist so schön, das zu hören. Das ist echt so toll, weil du schreibst ja so alleine vor dich hin und weißt ja nicht, ob es dann auch so ankommt, wie es gedacht ist. Und ich habe es aber auch echt gerne geschrieben. Allerdings muss man sagen, hatte ich einen gebrochenen Ellenbogen in den letzten Monaten des Schreibens. Und insofern, da bin ich heute noch stolz drauf. Ich habe sogar pünktlich abgegeben, trotz dieses gebrochenen Ellenbogens, den rechten übrigens auch noch. Aber daran kannst du ermessen, wie sehr gerne ich das geschrieben habe, weil es hat mir trotzdem Spaß gemacht.
Und dann gibt es ja eine ganz, ganz wichtige Figur in diesem Buch, den Bettler. Aber über den wollen wir nicht so viel erzählen. Aber er ist sehr wichtig.
Das stimmt. Ist er. Ich sage nichts dazu.
Nein. Ich hatte dich ja gebeten, bevor wir das Interview ausgemacht haben, mir einen Kinderbuch-Tipp zu geben. Also ein Kinderbuch, was du Weihnachten empfiehlst, vielleicht auch verschenkst, wo du sagst, das lohnt sich neben deinem das Weihnachtsmann-Projekt.
Also, da habe ich sehr drüber nachgedacht und bin auch nochmal in mein Kinderbuchregal gestiegen. Und jetzt muss ich 3 Tipps geben, darf ich? Darf ich 3 geben? Also, es gibt ein Bilderbuch. Das gibt es nur noch gebraucht. Aber das ist zauberhaft. Und zwar heißt es Vincent und Croc feiern Weihnachten. Das ist erschienen bei Bloomsbury auch damals und hat wirklich zauberhafte Bilder. Gibt es noch bei Medimops. Leider ist es nicht mehr in Deutsch aufgelegt worden, aber es ist ein zauberhaftes Weihnachtsbuch.
Vincent und?
Vincent und Croc von Emma Chichester Clark.
Okay.
Dann Weihnachten mit Astrid Lindgren. Da gibt es ja diverse Bücher. Okay. Die Weihnachtsgeschichten habe ich als Kind geliebt und die liebe ich heute noch. Also ob es Weihnachten auf Bullabü ist oder Pelle zieht aus oder was ist alles. Sie hat ja Weihnachten wunderbar beschrieben, ja, immer. Auch mit dieser Mischung aus Magie und Familie und der Fülle, die irgendwie da ist. Die finde ich für Kinder ganz großartig. Und was ich wahnsinnig gerne mit meinen Kindern gelesen habe, war von Cornelia Funke, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Das ist einfach nach wie vor auch ein total schönes und absolut zeitloses Weihnachtsbuch. Kann ich sehr empfehlen.
Silke Lambeck und ihre 3 liebsten Weihnachtsbücher. Und im Gegenzug dazu möchte ich euch ihr Weihnachtsbuch empfehlen. Kann man prima vorlesen, aber für geübte Leser ist es auch garantiert ein Buch, mit dem man sich sehr gut im Lesesessel vergraben kann. Das Weihnachtsmann-Projekt von Silke Lambeck, die Illustrationen sind von Barbara Jung, ist erschienen bei Gerstenberg, ab 9 Jahren empfohlen und die 208 Seiten kosten 14 Euro. Es gibt Autorinnen bzw. Autoren, da reicht mir schon der Name auf dem Cover und ich kaufe deren Bücher, ohne den Klappentext gelesen zu haben. Roald Dahl ist so jemand. Und Kirsten Boye. Kirsten Boye, das ist eine Frau, die mich total beeindruckt. Ihr Engagement in der Leseförderung finde ich absolut bewundernswert. Und dann hat sie auch noch die Möwenweg-Stiftung gegründet und kümmert sich um sozial benachteiligte Kinder in Swasiland im südlichen Afrika. Und ich frage mich immer, wann sie überhaupt noch Zeit hat, all diese vielen tollen Kinderbücher zu schreiben. Weit über 100 Kinderbücher hat sie mittlerweile geschrieben. Dieses Jahr ist zum Beispiel der 2. Band von Sommerbü erschienen. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, dann fangt am besten erstmal mit Band 1 an. Und dann gibt es jetzt auch noch ein neues Weihnachtsbuch von ihr. O du fröhliche Entführung. Nickel bekommt in dieser Geschichte eine SMS. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Es ist aussichtslos, sollten wir damit an die Öffentlichkeit gehen, steht in dieser SMS. Absender SC. Mehr nicht. Nickel hat überhaupt keine Ahnung, wer SC ist und wird natürlich neugierig. SC. Na, habt ihr eine Idee? Santa Claus. Und was aussichtslos ist? Die Weihnachtswichtel streiken. Heutzutage wünschen sich Kinder nur noch Spielekonsolen, Handys, Computer und solche Sachen. Und davon haben die Wichtel einfach keine Ahnung und streiken. Ja, und jetzt? Fällt Weihnachten flach? Natürlich hat Nickel eine Idee. Eine verrückte, witzige und abenteuerliche Geschichte entsteht. Die könnt ihr prima vorlesen. Aber ich glaube, auch da geübte Erstleser, die kriegen das auch schon sehr gut alleine hin, denn die Schrift ist in diesem Buch etwas größer und auch mit größerem Zeilenabstand. Oder? Ihr entscheidet euch fürs Hörbuch. Das hat Tom Freddo Schröder wirklich ganz toll eingesprochen. Der ist gerade mal 14 Jahre alt. Wir können ja mal reinhören.
Als Oma mir das Handy geschenkt hat, konnte Mama ja schlecht etwas sagen. In meiner Klasse war ich sowieso fast der Letzte gewesen, der noch kein Handy hatte. Sonst nur noch Edwin, der immer erst am Schluss gewählt wird, wenn wir beim Fußball die Mannschaften aufstellen, und drei Mädchen. Das war ja peinlich. Ich werde doch wohl mit meinem Enkel in Kontakt bleiben dürfen, hat Oma zu Mama gesagt, als sie mir die Schachtel mit dem Handy überreicht hat. Nagelneu, original verpackt, aktuellstes Modell. Wow, habe ich gesagt und die Verpackung aufgerissen. Fotos austauschen und ab und zu mal so hören, wie es meinem Lieblingsenkel geht, hat Oma gesagt. Sie hat nur einen Enkel, mich. Da sind wir uns doch einig, oder, Nickel? Und sie hat mir zugezwinkert. Du weißt, was ich davon halte, hat Mama gesagt. All diese grässlichen Videos, die Kinder sich gegenseitig schicken. Und Mobbing und was man sonst dauernd so hört. In 2 Jahren wäre es immer noch früh genug gewesen. Für mich vielleicht nicht, hat Oma streng gesagt. Sie ist schließlich Mamas Mutter, also darf sie auch ein bisschen streng zu ihr sein.
Falls ihr Weihnachten doch längere Strecken fahrt, dann ist diese CD mein Tipp fürs Autoradio. O du fröhliche Entführung, eine ziemlich verrückte Weihnachtsgeschichte von Kirsten Boye. Die Illustrationen sind von Caroline Ofeis und gesprochen hat das Hörbuch Tom Freddo Schröder. Empfohlen ist die Geschichte ab 8 Jahren. Das Buch ist im Oettinger Verlag erschienen, die 72 Seiten kosten 10 Euro und das Hörbuch ist bei Jumbo erschienen und da dauert die Geschichte 49 Minuten. Stapel wird kleiner, 2 Bücher haben wir noch. Mit Kirsten Boye, da geht's auch gleich jetzt weiter. Diesmal allerdings zusammen mit anderen Autoren. Weihnachten wird bei uns noch mehr gelesen als sonst. Einfach, weil wir alle mehr Zeit haben. Und da mag ich gerne Geschichtensammlungen. Märchen zum Beispiel. Als meine Mutter neulich meinte, meine Tochter würde Frau Holle nicht richtig kennen, da war mir das tatsächlich etwas unangenehm. Und ich glaube, seitdem haben wir mindestens 3-mal Frau Holle gelesen. Und ich bin mir sicher, jetzt meistert meine Tochter garantiert jeden Frau Holle-Oma-Test. Wenn aber nicht Märchen, dann mag ich Bücher wie dieses hier. Ganz schön schwer. Tierisch schöne Weihnachtszeit. Darin gibt es Geschichten unter anderem von Kirsten Boye, von James Krüss, Astrid Lindgren, Sabine Ludwig, Bettina Obrecht, Paul Maar und Heinz Janisch. 22 Geschichten sind es insgesamt, zum Beispiel von einem Weihnachtsschwein, das sich als Glücksschwein entpuppt, von einem Hund, der die Hauptrolle in einem Krippenspiel hat und von der Weihnachtsmaus, die immer nur zu Weihnachten auftaucht und alle Kekse auffuttert. Ganz besonders habe ich mich über den Ostermann von Marc-Uwe Kling gefreut. Ist jetzt zwar keine explizite Tiergeschichte, macht aber tierisch viel Spaß vorzulesen. Meine Tochter mag an diesen Büchern vor allem immer, dass sie aussuchen darf, welche Geschichte wir lesen. Und kaum sind wir mit einer fertig, sucht sie auch schon die nächste aus. Tierisch schöne Weihnachtszeit. Die schönsten Tiergeschichten zum Fest. Erschienen im Oettinger Verlag, ab 6 Jahren empfohlen und die 220 Seiten kosten 22 Euro. Ein Weihnachtsbuch habe ich noch für euch. Das ist eine herrlich schräge, absurde Geschichte und ist auch schon ein bisschen älter. 2011 ist dieses Buch erschienen. Das Wahnsinns-Weihnachtswunder. Allein wenn ihr daumenkinomäßig dieses Buch durchblättert, fallen die herrlichen Illustrationen auf. Die sind übrigens von Anke Kuhl. Das Bild von der Opernsängerin mit dem geschmückten Tannenbaum auf dem Kopf, das ist echt der Knaller. Die Geschichte erzählt Chimney. Das ist ein sprechender Bobtail. Es ist kurz vor Weihnachten. Sensational Christmas Wonderworks, das ist ein Unternehmen, das jedes Jahr eine Show auf die Beine stellt. Das Wunderweihnachten. Es geht darum, eine gigantische, einzigartige Weihnachtsshow auf die Bühne zu bringen, mit allem, was dazu gehört. Dafür werden die besten Spezialisten weltweit angeheuert. Aber dann sind da die Operndiva Corazon della Meta und der egozentrische und selbstverliebte Komponist Fjodor Iljitsch Halleluyev. Er ist natürlich total überzeugt von seinem extra für die Show komponierten Werk, sie allerdings nicht. Sie zerreißt die Notenblätter und lässt sie aus dem Fenster fliegen. Aber ohne Komposition keine Weihnachtswundershow. Bis dahin ist die Geschichte schon mal sehr schräg, aber von da an wird es nur noch schräger. Ein wirklicher Spaß, eine echt witzig absurde Geschichte voller Sprachwitz plus den tollen Illustrationen. Wie gesagt, das Buch ist schon ein bisschen älter, deshalb werdet ihr es wahrscheinlich auch auf keinem Tisch mehr im Buchladen finden. Aber wenn eure Kinder schräge, witzige Geschichten mögen und mal eine ganz andere Weihnachtsgeschichte wollen, dann besorgt ihnen dieses Buch. Das Wahnsinns-Weihnachtswunder von Renus Berbig, die Illustration von Anke Kuhl, erschienen bei DTV Junior, empfohlen ab 6 Jahren und die 80 Seiten des Buches kosten 9,95 Euro. Das waren meine Weihnachtsbuchtipps. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch auf das ein oder andere Buch neugierig gemacht habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bücherverschenken, beim Büchervorlesen oder vielleicht sogar vorlesen lassen. Und wenn ihr noch mehr Buchtipps haben wollt, dann geht doch gerne mal auf meinen Instagram-Account. Den findet ihr unter der_Kinderbuch-Podcast. Natürlich wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und vor allem viel Zeit zum Lesen. Frohe Weihnachten, eure Kerstin.